Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Hallo und herzlich willkommen. Das Programm führt Sie an diesem Freitag, Hannelore Neurohr. Schön, dass Sie dabei sind. Radio Temeswar. Zu Beginn hören Sie die Nachrichten. Faschingsunterhaltungen veranstalten die Organisationen der deutschen Gemeinschaft in Rumänien in dieser sogenannten fünften Jahreszeit. Das Deutsche Forum in Buziaj feiert morgen Fasching. Der Faschingsball findet ab 17 Uhr im Silvana Hotel des Temescher Kurortes statt. Zum Programm gehören der Maskenaufmarsch, die Auszeichnung der schönsten Masken und weitere Überraschungen. Ebenfalls morgen ab 14 Uhr veranstalten der Canadar Pusta Verein und das Demokratische Forum der Deutschen im Banat einen Kinderkarneval im Kulturzentrum Canad. Es beteiligen sich sowohl Grundschulkinder aus dem Ort als auch aus der deutschen Abteilung der Nestor Oprean Gymnasialschule in Großer Nikolaus. Das Deutsche Forum in Arad und seine Jugendorganisation Banat Ja laden zum Faschingsball am 28. Februar ein. Eine Bestätigung auf den Sozialmedienkonten oder telefonisch bei Adelheid Simon ist bis zum 24. Februar erwünscht. Im Rahmen des Programms der Volksuni des Temeswarer Deutschen Forums hält am Montag, dem 24. Februar, Luise Finta einen Vortrag über die baltischen Länder. Der Vortrag in rumänischer Sprache ist um 15 Uhr im Festsaal des Adam-Müller-Guttenbrunn-Hauses anberaumt. Das deutsche Konsulat Temeswar kündigt die Eröffnung einer Ausstellung des Künstlers Markus Wachter mit dem Titel »Die Sprache der Bäume« an. Die Ausstellung eindrucksvoller Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografien war bereits in der Kunst- und Designfakultät der Westuniversität Temeswar zu sehen. Das deutsche Konsulat zeigt nun die Fotos in den eigenen Räumen. Einführende Worte der Künstlerin Corinna Nann werden den Besuchern einen Zugang zu diesen besonderen Exponaten erschließen, heißt es in der Pressemitteilung des Konsulats. Die Vernissage findet am 26. Februar um 16 Uhr statt. Deutschland und Rumänien feierten am gestrigen 20. Februar das 145-jährige Jubiläum der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, teilt die deutsche Botschaft in Bukarest mit. Am 20. Februar 1880 waren zwischen beiden Ländern offiziell diplomatische Beziehungen aufgenommen worden. Kurz darauf wurde die deutsche Botschaft in Bukarest eröffnet. Den Auftakt zu diesem historischen Ereignis stellte der Empfang auf Einladung des deutschen Botschafters Dr. Peer Gebauer dar, an dem Ministerpräsident Marcel Ciolacu, Vizepremierminister Cătălin Predoiu, Außenminister Emil Hureziano und Energieminister Sebastian Borduja sowie zahlreiche weitere hochrangige Gäste teilnahmen, um gemeinsam die deutsch-rumänische Freundschaft zu feiern. Zum Wetter im Westen des Landes. Kalt und frostig nachtsüber bleibt es auch in den nächsten 24 Stunden. Der Himmel ist wechselhaft, der Wind wird schwach bis mäßig. Die Mindesttemperaturen in der kommenden Nacht liegen bei minus 12 bis minus 4 Grad. In der Früh bildet sich vereinzelt Nebel. Morgen erreichen die Tageshöchstwerte 0 bis 5 Grad Celsius. Das gab das Wetterzentrum Banat-Kreisland bekannt.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Eine neue Ausgabe der Jugendwelle und Tipps für Ihre Freizeitgestaltung sind die Bausteine der heutigen Sendung. Zum Schluss blicken wir auf die heutige Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien. Viel Glück und Gesundheit zum heutigen Namenstag wünschen wir allen, die Henna, Arina, Germanus, Henrike, Agneta, Gunthild, Loki, Irina, Eleonore oder Henny heißen. Viel Tatkraft und Erfolg auch den heutigen Geburtstagskindern. Für alle singt Julian Reim. Musik.
Oh, sie tempt, schöne Welt, wenn jetzt der Vorhang fällt, lass ich los und spiel verrückt. Schritt für Schritt geht's der Sonne entgegen und ich lass die Dunkelheit zurück. Und es ist wie Magie, denn ich spür die Euphorie, wenn ich tanz, wie ich tanz, wie ich bin. Es ist wie Zauberei und ich fühl mich wieder frei, denn ich tanz, wie ich tanz, wie ich will. Ich war verloren und wusste es nicht, doch jetzt im Sonnenlicht scheint alles doch so klar. Viel zu lang war ich mit mir gefangen, doch ich bin endlich wieder da. Und es ist wie Magie, denn ich spür die Euphorie, wenn ich tanz, wie ich bin. Es ist wie Zauberei und ich fühl mich wieder frei, denn ich tanz, wie ich will. Und es ist wie Magie, denn ich spür die Euphorie, wenn ich tanz, wie ich tanz, wie ich bin. Es ist wie Zauberei und ich fühl mich wieder frei, denn ich tanz, wie ich will. Will ich nie mehr. Und es ist wie Magie, denn ich spür die Euphorie, wenn ich tanz, wie ich bin. Es ist wie Zauberei und ich fühl mich wieder frei, denn ich tanz, wie ich will. Und es ist wie Magie, denn ich spür die Euphorie, wenn ich tanz, wie ich bin.
Die Jugendredaktion hat auch an diesem Freitag spannende Beiträge für Sie vorbereitet und lädt Sie somit zu einer neuen Ausgabe der Jugendwelle ein. Viel Spaß beim Zuhören.
Das ist die perfekte Welle.
Jugendwelle.
Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Das ist der perfekte Tag.
Herzlich willkommen zur neuen Folge der Jugendwelle. Mein Name ist Emilia und ich begleite euch heute durch die Sendung. Bei der heutigen Jugendwelle-Ausgabe geht es um Schülerinnen und Schüler aus dem SWA, die ein Praktikum gemacht haben. Außerdem geht es um Proteste in Serbien, die jetzt schon seit November dauern und bei denen junge Leute, also Studenten und Schüler, eine ganz große Rolle spielen. Und dann berichtet wir noch aus Arad. Dort wurde die Siegergruppe beim Wettbewerb seitenweise gekürt.
Um Geld, gib mir nur deine Hand. Ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Ost, West oder Nord, hab den Jackpot an Bord. Will von hier über London direkt nach New York. Denn ab heute lieb ich jeden Tag, als ob ich morgen tot wäre. Laufe durch den Park und werf mit Geld, als ob es Brot wäre. Yeah. Nur noch Kaviar, Champagner oder Shampoos. Baby, ich erfüll dir wirklich jeden Wunsch mit Handkuss. Frühstück in Paris und danach shoppen auf Hawaii. Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in L.A. Also pack dir deine Zahnbürste ein, denn ab heute bist du mehr als an nur einem Ort daheim. Mit meinem Babe in der Hand und nem Safe an der Wand können wir tun, was wir wollen und das Leben ist noch lang. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld, gib mir nur deine Hand.
mach dir morgen die Welt. Egal wohin du bist, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Sie will Kreditkarten und meine Mietwagen. Sie will Designerschuhe, davon ganz schön viel haben. Manolo, Blahnik, Prada, Gucci und Lacoste. Kein Problem, dann kauf ich halt nur deine Schuhe, gleich dein ganzes Schloss. Sie will in Geld baden und sie will Pelz tragen und sie will schnell fahren, einmal um die Welt fahren. Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte, denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, du weißt Bescheid. Komm einfach vorbei oder ruf mich an.
Jugendwelle.
Das ist die perfekte Welle.
Habt ihr schon eine Idee, was für einen Beruf ihr später mal machen wollt? Das ist oft eine Frage, die für Jugendliche gar nicht so einfach zu beantworten ist. Darum ist es gut, wenn Schüler bei einem Praktikum die Arbeitswelt ein bisschen kennenlernen können. Im ersten Beitrag dieser Jugendwelle-Ausgabe hat sich unsere Kollegin Daria bei Mitschülerinnen umgehört, wie das Praktikum für sie war.
An der Lenau-Schule in Temeswar haben die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen in den vergangenen Wochen ihr Praktikum gemacht. Da haben die Jugendlichen dann für 2 Wochen einen Einblick bekommen in einen Arbeitsbereich, den sie sich selbst herausgesucht haben. Natürlich ging es dabei erst einmal darum, kennenzulernen, wie es so zugeht in einem professionellen Umfeld. Aber manchmal konnten die Jugendlichen auch selbst schon ganz praktisch aktiv werden. Ich habe mich bei 3 Mitschülerinnen umgehört, wie es ihnen bei ihrem Praktikum gegangen ist. Als erstes hören wir, wo Amanda ihr Praktikum gemacht hat und was sie da lernen konnte.
Ich habe Praktikum im Journalismus bei TVRE gemacht und schon in den ersten Tagen habe ich viel Neues gesehen und gelernt. In meiner Freizeit schreibe ich für die Lenau Heute Zeitung und ich fand es sehr interessant, die Unterschiede zwischen einer Zeitung und einer Nachrichtensendung zu sehen. Zum Beispiel habe ich für eine Nachrichtensendung Texte geschrieben und die waren korrigiert. Im Vergleich zu einer Zeitung ist die Sprache, würde ich sagen, viel spontaner, frischer.
Ich habe Amanda auch noch gefragt, was ihr am Praktikum besonders gut gefallen hat.
Bis jetzt war meine beste Erfahrung, am Newsset zu sein, glaube ich. Ich wurde auch gefilmt, als wäre ich eine Reporterin. Es war wie eine Einführung in Journalismus. Ich weiß noch nicht, ob ich im Journalismus arbeiten werde, aber ich weiß, dass diese Woche etwas Besonderes war.
Meine Mitschülerin Karina hat ein Praktikum bei einem Ingenieurbüro gemacht und da hat mich natürlich interessiert, woran sie genau gearbeitet hat.
Ich habe mein Praktikum in Stuttgart, Deutschland bei Aconex gemacht. Ich musste einige Sachen konstruieren und mit einem 3D-Drucker ausdrucken. Ich habe zum Beispiel ein Lego-Männchen für ein Haus gemacht. Ich habe viele Leute kennengelernt, welche mir mit vielen Sachen geholfen haben. Was ich von ihnen lernte, muss ich auch praktisch darstellen. Ich habe sehr viele Sachen gelernt und ganz sicher wird mir einiges im Leben helfen. Aber was mir am meisten Spaß gemacht hat, war das Haus zu machen. Hier bei Aconex habe ich gelernt, wie ich es 3D projektieren und ausdrucken kann. Und das habe ich auch gemacht. Alles ist sehr gut herausgekommen.
Außerdem wollte ich von Karina noch wissen, wie sie insgesamt auf ihr Praktikum blickt.
Mein Praktikum war sehr hilfreich für mich, da ich viele über meinen Wunschberuf erfahren habe. Es hat mir Spaß gemacht, aber ich würde das nicht für mein ganzes Leben machen. Ich bin froh, dass ich mein Praktikum hier gemacht habe, weil mir klar wurde, was für mich besser ist und dass ich für einen anderen Job bestimmt bin.
Eine andere Mitschülerin heißt Raisa. Auch sie erzählt uns, wo sie ihr Praktikum gemacht hat und was es da für ganz besondere Erlebnisse für sie gab.
Ich habe mein Praktikum in einer dermatologischen Klinik namens Densiderma gemacht. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, weil ich nicht wusste, ob ich wirklich etwas tun könnte. Aber eine Assistentin hat mir gezeigt, wie man das Mikroskop benutzt. und ich habe gelernt, verschiedene Bakterien und Parasiten zu erkennen. Das war sehr spannend, weil ich vorher noch nie mit einem Mikroskop gearbeitet hatte. Mein persönliches Highlight war, dass ich es geschafft habe, eine Bakterie selbst zu finden, ohne dass mir jemand vorher gezeigt hat, wo sie ist. Als ich mein Ergebnis gezeigt habe, wurde bestätigt, dass ich richtig lag. Das war ein tolles Gefühl. Außerdem durfte ich bei der Ärztin im Behandlungsraum sein und einige chirurgische Eingriffe beobachten.
Auch Raisa habe ich noch gefragt, was sie über das Praktikum insgesamt denkt und ob sie sich vorstellen kann, dass der medizinische Bereich etwas für sie sein könnte.
Insgesamt fand ich mein Praktikum sehr spannend. Es hat mir gezeigt, dass die Medizin wirklich etwas für mich ist. Vorher war ich mir nicht sicher, ob ich Medizin oder Psychologie studieren soll. Aber nach dieser Erfahrung denke ich, dass Dermatologie oder Medizin allgemein perfekt zu mir passt.
Wie ihr seht, manche haben anscheinend bei ihrem Praktikum schon ihren Traumberuf gefunden. Andere sind noch auf der Suche, aber das ist auch völlig in Ordnung. Denn genau dafür ist ein Praktikum ja da.
Jugendwelle.
Das ist die perfekte Welle.
Im zweiten Teil dieser Ausgabe gibt es ein Kollegengespräch mit Scholt Papista. Scholt ist ein Journalist, der im Novi Sad in Serbien arbeitet. Novi Sad hat auch den deutschen Namen Neusatz und es gibt da auch deutsche Minderheitenmedien. Bei dem Sender RTV arbeitet Scholt Papista als Moderator der Sendung Deutsche Minute. Dort wird über das Leben der deutschen Minderheit in der Region Vojvodina berichtet. In unserem Interview haben sich unsere Jugendwelle-Kolleginnen Kathi und Alex erklären lassen, was es mit den Protesten auf sich hat, die gerade in ganz Serbien stattfinden, aber in Novi Sad begonnen haben. Bei den Protesten spielen nämlich Studentinnen und Studenten eine ganz große Rolle. Wie das kam und was die Forderungen der jungen Leute sind, das hört ihr in dem Interview von Kathi und Alex.
Lieber Scholt, im November ist im Novi Sad, wo du lebst und arbeitest, das Vordach des Hauptbahnhofs eingestürzt und dabei sind 15 Menschen ums Leben gekommen. Seitdem gehen viele Menschen auf die Straße, darunter besonders viele Jugendliche und Studenten. Wie erlebst du diese Zeit in Serbien?
Ja, das ist eine ziemlich turbulente Zeit. Es ist ein historischer Moment hier in Serbien. Proteste gab es auch früher und auch in den 90ern gab es riesige Proteste. Aber das hier ist jetzt ziemlich besonders. Schon weil diejenigen, die da teilnehmen an den Protesten, die halt eine ganz neue Generation sind. Hier in Serbien sagte man sehr lange, dass die neue Generation, die Generation Z, dass sie politisch inaktiv sind, dass sie desinteressiert sind und so weiter. Und auf einmal passiert diese Tragödie am 1. November. Und auf einmal bemerken junge Leute, dass die Politik, dass die Lage in der Gesellschaft, die wir viel zu lange akzeptiert haben, also die Korruption und so weiter und so fort, dass das eigentlich eine sehr, sehr direkte Auswirkung auf unsere Leben hat, also auch auf die Leben der Studenten, die jetzt protestieren. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, da haben 15 Leute ihr Leben verloren, 2 wurden so verletzt, dass sie nie mehr ein normales Leben führen können. Unter den Toten gibt es auch einen Großpapa mit seinen 2 Enkelkindern. Das hat also wirklich die ganze Stadt und das ganze Land in Schock versetzt. Und ja, eigentlich dachten die meisten, ich auch, dass nach dieser Tragödie es klar Demonstrationen geben würde. Und es würde ein bisschen turbulent sein eine Zeit lang, aber es würde abschwächen nach einer Zeit. Jetzt erleben wir aber etwas ganz anderes. Irgendwie werden diese Proteste immer größer und größer, teilweise auch deswegen, weil das jetzt überhaupt keine politischen Proteste sind. In dem Sinne, dass die Studenten sich ganz von jeglichen Politikern abgrenzen wollten.
Ein Symbol des Protestes ist ja ein roter Abdruck der Handfläche. Dieses Symbol sieht man auf Plakaten bei den Protesten. Wofür steht das Symbol und gibt es noch andere Zeichen der Protestbewegung?
Ja, das mit der blutigen Hand. Das kommt ja daher, dass die Meinung ist, dass all diejenigen Politiker und diejenigen, die halt teilhatten an der Korruption, die dazu geführt hat, dass dieser Vordach einstürzt, ja, dass es schlecht renoviert wird und so weiter, dass sie halt Schuld haben an dem Tod der 15 Opfer. Deswegen also die rote Hand. Sie haben blutige Hände, das wird dann dauernd auf Transparenten geschrieben. Andere Symbole, ich würde nicht sagen, dass es jetzt Symbole an sich gibt, zumindest nicht grafische. Wenn, ich würde sagen, dass es die Studenten an sich sind. Die ältere Bevölkerung zum Beispiel sieht jetzt in den Studenten eine Art Hoffnung Und viele haben das Gefühl, dass die Studenten ihnen gezeigt haben, was sie schon verloren haben, also was die ältere Generation verloren hat. Denn zum Beispiel in den 90ern, 96, 97 und auch später, gab es auch Massenproteste gegen Milosevic, gegen also den Krieg. Und man dachte, dass man etwas erreicht hat in den frühen 2000ern. Aber diese Zeit dauerte sehr kurz und sehr schnell sind wir wieder zurückgefallen in diese alltägliche Situation der Korruption und so. Und die Leute haben sich daran einfach gewöhnt, haben es akzeptiert. Und jetzt, dank dieser Studenten, die so mutig sind, haben viele wieder das Gefühl, ja, vielleicht sollte man doch was dafür tun, dass man seine Umgebung, seine Welt zum Besseren ändert.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ausgerechnet junge Menschen wie Schüler und Studenten begonnen haben zu protestieren?
Nach dem Einsturz gab es einen Riesenprotest in Novi Sad. Da war also die ganze Bevölkerung mit daran beteiligt, nicht nur die Studenten. Aber die Studenten haben weitergemacht. Also jeden Freitag, denn der Einsturz passierte an einem Freitag um 11.52 Uhr. An jedem Freitag um 11.52 Uhr haben Studierende angefangen, an Kreuzungen Blockaden zu machen. Natürlich mit Hilfe der Bevölkerung. Das waren so kurze Blockaden von 15 Minuten. Das heißt, eine Minute symbolisiert ein Andenken an ein Opfer. Und das hat so angefangen. Und am 22. November ist was in Belgrad passiert. Denn die Regierung hat bestimmte Hooligans zu einer Universität geschickt, wo Studierende protestiert haben, während also dieser 15 Minuten. Und es kam zu also einem Konflikt. Und das hat die Studierenden eigentlich so richtig dazu motiviert, mit den Blockaden weiterzumachen und auch die Fakultäten zu blockieren. Denn ab dem Punkt, also haben sie in Belgrad, also an dieser Fakultät, wo es zum Inzident kam, und an der Philologischen Fakultät und später kam es dann auch in Novi Sad zu den Blockaden der Fakultäten. Also das ist deswegen eigentlich auch passiert, weil ja Studierende diejenigen waren, die angegriffen wurden, zuallererst. Da haben einige auch ihre Autos ja so in die Massen gefahren. Da gibt es mehrere Aufnahmen davon. Und das Problem war eigentlich, dass es sich herausgestellt hat, dass das tatsächlich von der Regierung angeordnet wurde. Es gibt eine Aufnahme, wo ein bestimmter Politiker, ein Minister, angeordnet hat, dass man also bei diesen Kommemorationen und Straßenblockaden Inzidenten hervorrufen sollte. Und das hat der Bevölkerung überhaupt nicht gefallen. Und ja, die Studierenden sind halt eine ganz neue und ganz andere Generation. Die ältere Generation hängt noch sehr von den traditionellen Medien ab, also Fernsehen, Radio, dort, wo der Informationsstrom einseitig ist. Bei den jungen Leuten ist das nicht so. Die jungen Leute sind eher mit dem Internet miteinander verbunden und die Information bewegt sich auch auf eine andere Weise. Also der Austausch von Informationen ist viel schneller und wenn zum Beispiel sie mit Propaganda konfrontiert sind, ist es viel leichter zu überprüfen, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist. Und deswegen konnten sich die Studenten sehr, sehr gut organisieren, sehr schnell organisieren. Plus, sie haben auch andere Ideale als die älteren Generationen. Zum Beispiel, es ist jetzt ganz charakteristisch für diese Studentenblockaden, dass sie alle Entscheidungen in Form einer direkten Demokratie, jede Entscheidung so fällen, in Form eines Plenums. Das muss man sich so vorstellen, dass in einem Hörsaal so ungefähr 300, 400 Studenten gleichzeitig anwesend sind und jeder kann zum Wort kommen. Jeder hat dann, sagen wir mal, eine Minute oder 90 Sekunden, um irgendwelche Ideen zu sagen und das wird dann besprochen und letztendlich wird demokratisch immer entschieden, was der nächste Schritt ist. Das ist irgendetwas, was in einem direkten Gegensatz damit ist, was wir hier in Serbien normal empfinden, denn wir haben ja den Herrn Vučić, der unser Präsident ist, der ziemlich stark von unserem Grundgesetz abweicht und, um es, sagen wir mal, durch die Blume zu sagen, er versucht alles zu diktieren.
Lassen Sie uns das ein bisschen konkreter machen. Was wollen die jungen Leute in Serbien mit diesen Protesten wirklich erreichen?
Zuerst, es gibt vier Grundforderungen, die von Anfang an bestehen. Und drei davon beziehen sich darauf, dass wir im Grunde unser System in ein grundgesetzliches Rahmen zurückführen sollten. Zuerst fordern sie, dass also diejenigen, die am Unfall schuld sind, die irgendwie daran beteiligt waren, dass gegen sie also Verfahren angefangen werden und dass halt das Gericht das tut, was es tun soll. Man will halt Gerechtigkeit dafür, dass es 15 Opfer gab in Novi Sad. Und danach wird auch gefordert, dass diejenigen, die die Studenten angegriffen haben, es war also nicht einmal, es gab mehrere solche Inzidente, dass sie von der Polizei identifiziert werden und dass ebenfalls also die Justiz ihren Job macht. Andererseits wurden auch viele, die friedlich protestiert haben, gefangen genommen. Die dritte Forderung bezieht sich darauf, dass sie dann freigelassen werden. Und die vierte Forderung bezieht sich darauf, dass das Hochschulwesen irgendwie sein Ansehen zurückbekommt. Also man fordert 20% mehr Geld aus dem Budget für das Hochschulwesen in Serbien. Die ersten drei sind die, die wirklich wichtig sind. Vor allem die erste Forderung, denn unter normalen Umständen wäre es überhaupt nicht fraglich, ob jetzt ein Gerichtsprozess in die Wege geleitet wird und ob die Schuldigen gefunden werden oder nicht. Allerdings war ziemlich offensichtlich, dass von Anfang an von Seiten der Politik es irgendwie so geframed wurde, dass das alles nur ein Unfall war, niemand ist daran schuld, man muss überhaupt keine Konsequenzen tragen. Vucic hat sofort gesagt, ja, es wurde sehr viel in das ganze Projekt investiert, nur das Vordach haben wir irgendwie außer Acht gelassen, niemand hat sich damit beschäftigt, es ist runtergefallen, weil es alt war. Also nicht diejenigen sind schuld, die jetzt daran gearbeitet haben, nicht diejenigen sind schuld, die also in die ganze Korruption verwickelt waren, denn es geht ja um riesige Gelder.
Bei der Renovierung des Vordachs des Bahnhofes soll es auch Finanzierung aus China gegeben haben. Was ist da dran und was hat das mit Korruptionsvorwürfen zu tun, die die Studenten haben?
Ja, also China war auch an der Restaurationsarbeit des Bahnhofes beteiligt. Und das Problem ist also, dass Serbien schon seit Jahren solche Projekte so macht, dass sie aus öffentlichen Geldern finanziert werden. Aber wenn es also in Zusammenarbeit mit anderen Ländern gestaltet wird, dann wird das Ganze irgendwie unter dem Schirm des Geheimhaltens gemacht. Also niemand kann wissen, was genau in den Verträgen gesagt wurde, was gemacht wurde genau und was nicht. Und die Chinesen halten sich sehr dazu und Serbien leider auch. Die Forderung ist also unter anderem, dass alle diese Dokumente öffentlich gemacht werden. Und ja, also was die Korruption anbelangt. Das Problem ist, es gab sehr viele Firmen, die daran beteiligt waren. Und die Korruption muss man sich so vorstellen. Ein Projekt wird genehmigt, riesige Gelder werden genehmigt und dann gibt eine Firma die Arbeit eigentlich an eine andere Firma weiter, nimmt sich aber einen riesen Teil des Geldes und so weiter und so fort und da gibt es mehrere Stufen davon. Letztendlich weiß man gar nicht, also wer alles hier Gelder gestohlen hat und natürlich was passiert. Auf einmal wird sehr viel Geld verschwendet, aber sehr wenig Geld verwendet dafür, wozu es auch gedacht wurde. Und deswegen haben wir dann eine Situation, dass schlechte Materialien verwendet wurden, dass das Ganze dilettantistisch gemacht wurde. Also da fehlt wirklich die Expertise.
Welche Wirkung hatte der Rücktritt des Premierministers bisher?
Ja, okay, man muss sich keine Wirkung hier vorstellen. Wieso? Also nach der Tragödie, 3 Monate später, kam es zum Rücktritt des Premierministers. Allerdings hatte das nichts damit zu tun, dass es zur Tragödie kam. Das Ganze ist deswegen passiert, weil die Nacht zuvor Studierende brutal verprügelt wurden von Parteimitgliedern. Da wurde eine Studentin mit einem Baseballschläger so stark verletzt, dass ihr Kiefer disloziert wurde. Und das hat natürlich die ganze Stadt, das ganze Land geschockt. Am nächsten Tag gab es wieder riesige Proteste. Und das ist etwas, was normalerweise hier passiert. Es kommt zu einem Inzident und die Proteste werden immer größer, anstatt dass sie verschwinden. Und ja, also am nächsten Tag hat der Premierminister seinen Rücktritt eingereicht, nicht wegen der Tragödie, sondern weil die Partei zugegeben hat, dass tatsächlich Parteimitglieder, das heißt Hooligans, die von der Partei geschickt wurden, diese Studenten verprügelt haben. Also hat er dafür Verantwortung genommen, aber nicht für alles andere. Viele Studierende meinten, das ist jetzt ein großer Erfolg, weil irgendetwas passiert. Aber man muss da schon vorsichtig sein, denn jetzt muss es zu einer neuen Regierung kommen und man weiß nicht genau, was passieren wird. Denn laut dem Gesetz können jetzt auch Wahlen eventuell angeordnet werden. Entweder Wahlen oder es kommt zu einer neuen Regierung. Und es kann gut sein, dass die Idee von Vucic ist, dass es einfach schnell zu Wahlen kommt. Denn man muss sich also doch vor Augen halten. Klar, es gab diese Tragödie. Ja, es gibt Massenproteste. Aber diese Massenproteste sind nicht politisch in dem Sinne, dass es jetzt nur die Opposition ist, die zu den Protesten geht.
Wie reagiert eigentlich der serbische Staat und Präsident Vucic auf die Protestierenden?
Ganz am Anfang, als die Proteste begonnen haben, hatte Vucic die Meinung, dass es fast überhaupt keine Masse gibt. Das sind nur 16 bis 30 Leute, die immer an unterschiedlichen Protesten teilnehmen. Das ist nichts Wichtiges. Das ist nur ein Fragment der Bevölkerung. Aber die Proteste wurden immer größer und immer größer. Und Vučić hat zuallererst versucht, das Ganze mit Gewalt zu beenden. So wie auch früher. Das ist Modus operandi von dieser Partei. Also Gewalt, Propaganda, Lügen und so weiter. Sie haben dann später auch versucht, die Studenten durch Propaganda als kroatische, militante Spione und so weiter darzustellen. Also das ist eigentlich eine Aktion von außen. Also der Westen möchte Serbien von innen zerstören. Das Ganze wird eigentlich von außen finanziert und was weiß ich. Also absoluter Blödsinn. Das war also die initiale Reaktion. Später mussten sie allerdings schon einsehen, dass diese Bewegungen ziemlich groß sind. Wir hatten mehrere riesige Proteste, auch in Belgrad. Da wurde zum Beispiel ein riesiger Verkehrspunkt, die Autokommanda, so nennt man das hier, vollkommen blockiert. Es gibt Drohnenaufnahmen von oben, wo man sehen kann, dass es hunderttausende Menschen sind, also die mit ihren Handys nach oben leuchten und sieht aus wie ein Haufen Sterne also auf der Straße. In Novi Sad gab es auch so einen Riesenprotest zum Geburtstag von Novi Sad. Da gab es Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausend Leute auf den Straßen. Also ja, am Anfang meinte Vučić, nein, da gibt es sehr wenige Leute. Später, wo es schon offensichtlich war, dass es ganz viele Leute gab, mussten sie schon zugeben, okay, das ist eine größere Bewegung. In den Medien war es ziemlich lange verboten, über die Proteste zu berichten. Vor allem diejenigen, die auf nationaler Frequenz sind, die eigentlich nur Propagandakanäle für Vučić und seine Partei sind. Vučić wollte auch eine sehr lange Zeit lang die Studenten zum Dialog bitten, also nachdem die Gewalt nichts genützt hat, nachdem die Propaganda nichts genützt hat. Die Studenten wollten aber nicht. Wieso nicht? Die Studenten sagen wirklich andauernd, du bist hierfür nicht zuständig. Wieso sagen sie das? Sie sagen das, weil Vučić, also er ist der Präsident unserer Republik, aber laut dem Grundgesetz sollte er nur eine rein protokollare Funktion haben. Also seine Aufgabe ist es, das Land im Inland und im Ausland zu repräsentieren. Und er kann begnadigen, er kann Auszeichnungen verteilen. Und zum Beispiel in Kriegszeiten ist er der Anführer des Militärs. Aber wir sehen eigentlich schon seit einem Jahrzehnt, dass eine Person irgendwie wirklich alles diktieren will. Also was die Gerichte machen, was das Parlament macht, was die Regierung macht. Das ist nicht im Einklang mit unserem Grundgesetz. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine grundgesetzliche Krise im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Studenten, auch durch ihre Forderungen, verlangen eigentlich, dass die Gesellschaft zurückgeht zu einem grundgesetzlichen Rahmen, dass nicht der Präsident alles kontrolliert, dass nicht er immer im Zentrum ist, sondern dass die Institutionen anfangen, ihren Job zu machen. Denn wenn die Institutionen selbstständig arbeiten können und ihre Arbeit auch professionell durchführen, dann wird es zu Veränderungen kommen. Also es geht hier nicht darum, wer an der Spitze ist. Mehrere Studierende haben auch vor Kamera gesagt, es interessiert sie auch nicht, wenn Vučić weiterhin Präsident bleibt, solange die Institutionen anfangen, ihre Arbeit zu machen und er nicht mehr die Macht hat, auf die Institutionen so einen großen Einfluss zu haben. Das Problem ist leider, dass im vergangenen Jahrzehnt die Regierungspartei ihre eigenen Leute überall in den Institutionen positioniert hat. Und es ist ziemlich schwer, dagegen anzukämpfen. Auch wenn es zu Neuwahlen käme, sagen wir mal, dass Vučić nicht mehr an der Macht wäre später, heißt es nicht, dass sich irgendwas verändern würde, wenn immer noch dieselben Leute, die auch im letzten Jahrzehnt so korrupt waren und also das Land praktisch von innen zerstört haben, immer noch in denselben Positionen sind. Das ist viel schwieriger. Nur wenn diejenigen also gewechselt werden und kompetente Leute ihre Aufgaben übernehmen, erst dann wird es wirklich zu einer Veränderung hier in Serbien kommen.
Wie wirkt sich die Teilnahme der Studenten nach den Protesten auf ihre Ausbildung aus? Müssen sie Angst haben, ihr Studium nicht zu schaffen?
Was ihr Studium anbelangt und die Konsequenzen darauf, denn sie studieren jetzt momentan ja nicht. Es gibt keine Vorlesungen, es gibt keine Übungen, es gibt keine Seminare, es gibt keine Prüfungen. Ja, das kann schon ein Problem sein, weil es ist rechtlich vorgesehen, wie das Schuljahr aussehen muss an den Fakultäten. Also wie viele Stunden, also Präsenzunterricht es geben muss, wie viele Prüfungsfristen es geben muss und so weiter und so fort. Und je länger das Ganze andauert, umso unwahrscheinlicher ist es, dass wir bis Oktober das neue Schuljahr beginnen können und natürlich das jetzige Schuljahr also beenden können. Man weiß nicht genau, was das genau bedeutet. Es wurde schon mehrmals gesagt, dass die Studierenden die staatliche Finanzierung verlieren würden, also diejenigen, die vom Staat finanziert werden, um zu studieren, dass sie also das verlieren würden. Es ist auch eine Möglichkeit, wenn das sehr lange andauert, dass dieses Schuljahr also ganz irgendwie ins Wasser fällt und nächstes Jahr also die doppelte Zahl an Studenten im selben Studienjahr haben könnten. Das sind so Ideen. Ich glaube aber nicht, dass das so sein wird. Einerseits, der Druck von Seiten der Studenten ist sehr groß. Andererseits wissen die Studierenden, dass es potenziell für sie Konsequenzen geben kann. Aber das ist auch der Sinn der Sache. Zum Beispiel, an meiner Universität ist der Rektor jemand, der absolut nur die Partei vertritt. Und er hat versucht, uns Professoren dazu zu bringen, dass wir unterschiedliche Ideen vorschlagen, wie man das Wintersemester so schnell wie möglich beenden kann und das Sommersemester so effektiv wie möglich machen kann, damit noch alles rechtzeitig klappt. Viele Professoren hatten ein riesiges Problem damit. Einerseits, weil ja er der Rektor ist und er müsste also mit irgendeinem Plan aufkommen. Und andererseits auch, weil wenn wir also das Ganze jetzt lösen, dass es keine Konsequenzen für die Studenten gibt, dann gibt es auch keinen Druck seitens der Studierenden. Was ist eine Blockade, wenn es doch Unterricht gibt? Ja? Also von Seiten des Staates gibt es so Versuche, die Konsequenzen für die Studenten zu mildern, damit es auch keine Konsequenz für den Staat gibt. Aber ich bin mir sicher, dass das geregelt werden kann. Bis jetzt gab es also keine konkreten Vorschläge, wie Studenten tatsächlich bestraft würden. Das haben nur Politiker gesagt. Aber falls es Konsequenzen gibt, ich glaube, die meisten Studierenden würden das heroisch akzeptieren. Denn die meisten wissen momentan, dass die Tatsache, dass sie jetzt einen geschichtlichen Zeitpunkt leben können und Teil daran haben können, so einmalig ist, dass das äußerst wichtig ist. Und außerdem, sie lernen jetzt auch während der Blockaden sehr viel dazu. Sehr viele Lehrer organisieren unterschiedliche Workshops für sie, unterschiedliche Sprachkurse zum Beispiel an meiner Fakultät, unterschiedliche Vorlesungen und Diskussionen über Menschenrechte und so weiter. Also es ist nicht, als ob die Studenten jetzt überhaupt nicht dazu lernen würden.
Was ist Ihre Einschätzung, wie es mit den Protesten weitergehen wird?
Ich weiß nicht, ein Prophet bin ich nicht. Das hängt auch sehr viel davon ab, wie der Staat handeln wird, ob es zu Neuwahlen kommt oder zu einer neuen Regierung oder ob die Forderungen erfüllt werden oder nicht, ob sie überhaupt erfüllt werden können oder nicht. Das sind alles Fragen, auf die wir jetzt keine Antwort haben. Sagen wir mal, dass die ganzen Proteste also keine große politische Auswirkung haben. Sagen wir mal, dass sogar die Forderungen nicht erfüllt werden und so weiter und so fort. Das, was doch erreicht wurde, schon jetzt, ist, dass die Bevölkerung ein wenig aus diesem Schlaf aufgewacht ist. Die Leute, zumindest ein großer Teil der Bevölkerung, will nicht mehr hinnehmen, was sie sehr lange hingenommen hat. Die Korruption, die Lügen, die Propaganda, die Malversationen bei den Wahlen und so weiter und so fort. Ich bin mir sicher, dass es, auch wenn nicht jetzt sofort, langfristig doch zu einer Veränderung kommen wird. Denn wir dürfen nicht vergessen, die ganze junge Generation, diese Studenten, die werden später diejenigen sein, die den Staat, das Land übernehmen werden. Und da sie jetzt in ihrer Jugend diese Werte entwickelt haben, die sie entwickelt haben, ja, das werden sie mitnehmen, auch in ihr späteres Leben. Und ich bin mir absolut sicher, dass dank dessen später unsere Institutionen viel ehrlicher sein werden, viel professioneller sein werden. Und auch wenn es jetzt nicht zu einem politischen Umbruch kommt, ich bin mir sicher, dass letztendlich es jedoch besser sein wird, dank dieser jungen Leute, die sehr mutig sind und uns gezeigt haben, also wie man für sein Land tatsächlich friedlich kämpfen kann. Und ich würde auch noch gerne zum Schluss auch sagen, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das wissen, dass die Studierenden auch als Kandidaten für den Friedensnobelpreis ausgewählt wurden. Das ist deswegen, weil sie gezeigt haben, wie man auch unter sehr, sehr schwierigen Umständen in einem sehr korrupten Staat, wo man schon alle Hoffnung verloren hat, dass es hier besser sein kann, doch eine positive, friedliche Lösung finden kann, um die Zukunft zu verändern.
Ja, yeah. Zwei Treppenstufen entfernt stehst du und ich seh dich an. Nicht schlecht, schneller als mein Herz, weil ich kaum noch atmen kann. Wir beide kennen uns schon lang.
Ey, Bro, ich würde sie echt gerne ansprechen, aber ich hab keinen Plan, was ich sagen soll, Mann. Keine Ahnung, vielleicht sowas wie:
Hallo, du bist eine wunderschöne Frau, nenn mich ruhig Carlo. Denn ich geb für dich in den Bau. In meinem Kopf sind nur noch Love Songs, wenn du mir so nah kommst, Carlo. Dein Blick reicht und ich geh knock out. Ich geh K.O. bei der
einer Frau wie dir werd ich planlos. I shoot my shot, keine Ahnung, was ich mach, aber ich hab keine Wahl, Bro. Sie ist zu nice, gibt mir die classy girl vibes, trinkt ihren Sekt nur mit Eis und hat keinen Plan, wie ich heiß. Hallo, du bist ne wunderschöne Frau, nenn mich ruhig Pablo, denn ich geh für dich in den Bau. In meinem Kopf sind nur noch Love Songs, wenn du mir so nahe kommst, K.O. Dein Blick reicht und ich geh Knockout. Hallo, du bist ne wunderschöne Frau, nenn mich ruhig Pablo, denn ich geh für dich in den Bau. In meinem Kopf sind nur noch Love Songs, wenn du mir so nahe kommst, K.O. Dein Blick reicht und ich geh Knockout. Nur noch ein Schritt, dann bin ich bei dir. Nach außen bleib ich cool, doch mein Herz ist grad am explodieren. Du drehst dich um.
Was soll ich nochmal sagen? Ach ja.
Hallo, du bist ne wunderschöne Frau, nenn mich ruhig Pablo, denn ich geh für dich in den Bau. In meinem Kopf sind nur noch Love Songs, wenn du mir so nahe kommst, K.O. Dein Blick reicht und ich geh Knockout.
Im dritten Beitrag dieser Jungenwelle-Folge geht es um die Adam-Müller-Guttenbrunn-Schule in Arad. Aus 14 Gruppen, die am Wettbewerb seitenweise teilgenommen haben, ist da eine Siegergruppe ermittelt worden. Die Gruppen haben dazu eine Präsentation gehalten. Dabei haben sie wichtige Szenen aus einem Jugendbuch kreativ vorgestellt. Dazu mussten die Schüler das Buch natürlich erst einmal lesen und gut verstehen. Unser Kollege Akzu erklärt den Wettbewerb und stellt auch die Gruppen vor, die für ihre besondere Kreativität gewürdigt worden sind. Akzu fasst zusammen, was es da gab, nämlich Gedichte, Plakate, Musik und auch Filme.
Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber wir müssen zusammenarbeiten.
Ich weiß nicht, was mit meinem Leben passiert. Frag die Wut.
Was ihr hier hören könnt, ist der Ton aus einem Trailer. In diesem Fall geht es darum, sich vorzustellen, wie ein Film zum Jugendbuch Krummer Hund von Juliane Pickel aussehen könnte. Genau das hat die Gruppe von Nathanael, Andrei und Manuel von der Adam-Müller-Guttenbrunn-Schule in Arad gemacht. Und mit diesem Trailer sind sie am seitenweise Wettbewerb angetreten. In der vergangenen Woche ist für den Wettbewerb in Arad der Schulsieger ermittelt worden. Seitenweise wird vom deutschen Auslandsschulwesen organisiert und hat das Ziel, bei Schülerinnen und Schülern die Freude am Lesen zu fördern. Was das konkret bedeutet, das habe ich den Deutschlehrer Christian Firma gefragt.
In dem Wettbewerb seitenweise geht es darum, dass man sich kreativ mit einer Lektüre auseinandersetzt. Diesmal war es ein Buch für Jugendliche und die Schüler haben völlige Freiheit, was sie damit machen bei dieser Auseinandersetzung, ob sie einen Comic machen, ob sie einen Film drehen oder ob sie vielleicht ein Plakat machen.
Insgesamt 14 Gruppen aus den Klassen 9 und 10 haben mitgemacht. Aber worum ging es überhaupt bei dem Buch Krummer Hund von Juliane Pickel? Das erklärt Sarah, die auch mitgemacht hat.
Im Buch geht es um einen Jungen namens Daniel. Alles beginnt mit dem Tod seines Hundes Ozzy. Ozzy war das letzte Geschenk von Daniels Vater, der seinen Sohn als Kind verlassen hat. Der Arzt, der den Hund eingeschläfert hatte, verliebt sich in Daniels Mutter. Daniel war wütend, da er sich von seiner Mutter nicht verstanden fühlt und sich nicht einmal seinem einzigen Freund Ergan öffnen kann. Als der Bruder von Alina überfahren wird, tun sie sich zusammen mit Daniel und versuchen, den Mörder zu suchen. Auf dieser Suche lernen sie sich selbst und gegenseitig besser kennen und sie werden ein Paar. Am Ende verlässt der Doktor Daniels Mutter. Seine Mutter versucht, mit Daniel besser auszukommen und es entsteht eine bessere Verbindung zwischen den beiden.
Ihr seht also, es war wichtig, dass die Teilnehmer dieses Buch erstmal ganz gründlich gelesen und verstanden haben. Und dann mussten die Gruppen sich zu zwei Fragen Gedanken machen. Welche Szenen aus dem Buch sind so wichtig, dass wir sie präsentieren möchten? Und wie wollen wir das machen? Für die kreative Umsetzung gibt es auch Kriterien, wie Deutschlehrerin Gabriela Bengia erklärt.
Der Inhalt zählt und die Art und Weise, wie sich die Schülerinnen mit dem Inhalt auseinandergesetzt haben. Dann ist es wichtig, dass ihre Präsentation vorbildhaft ist, dass es Spaß macht, sie zu sehen, dass sie auch inhaltlich fehlerfrei ist, dass es einen sinnvollen Aufbau gibt, dass die Bilder, die Grafiken, die Videos an der richtigen Stelle sind. Ein wichtiger Faktor ist die Kreativität der Präsentationen. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen eigenständige Ideen und unerwartete Herangehensweisen in ihren Präsentationen darbieten. Natürlich spielt die Sprache auch eine wichtige Rolle. Dabei müssen sie nicht unbedingt perfekt reden, aber durchweg flüssig, schlüssig und dem Gegenstand angemessen.
Das Besondere an der Ada Müller-Guttenbrunn-Schule in Arad ist, dass es auch noch Kreativpreise gibt, mit denen noch andere Gruppen für ihre Arbeit geehrt werden. Denn beim Wettbewerb seitenweise ist es so, dass 20 Schulen in Rumänien teilnehmen, aber von jeder Schule nur eine Gruppe ausgewählt wird, die dann zum Landesfinale fährt. In diesem Jahr findet das in Temeswar am 20. und 21. März statt. Aber was haben die Schüler nun genau präsentiert? Von der Trailergruppe haben wir schon berichtet. Im schulinternen Kreativitätsranking teilt sich die Gruppe den dritten Platz mit der Gruppe von Sarah, Sofia und Stefanie. Diese Gruppe hat ein Pop-Up-Buch gemacht. Ich habe mir von Sarah aus dieser Gruppe erklären lassen, was das ist.
Ein Pop-Up-Buch ist ein Buch mit Bildern oder Figuren. Sie erscheinen, während man das Buch öffnet.
Und welche Szenen es da gibt, auch das hat mir Sarah erzählt.
Wir haben vier Teile des Buches vorgestellt. Die erste Szene war Ozis Tod. Das ist mit einem Arzt und einer Mutter mit seinem Sohn. In der nächsten Szene ist ein Junge von einem blauen Auto überfallen. In der dritten Szene, die Therapie-Szene, gibt es einen Raum mit einem Junge und einer Frau, die an einem Tisch auf dem Stuhl sitzen. Zuletzt haben wir eine Mutter mit ihrem Sohn, die sich ein Video von einem Hund anschauen.
Den zweiten Platz beim Kreativpreis in Arad hat die Gruppe von Theodora, Julia und Bianca erhalten. Sie haben sich besonders über Gedichte der Geschichte angenähert. Was ihre Gruppe genau gemacht hat, das hat uns Theodora erzählt.
Zusammen mit Julia und Bianca haben wir den Inhalt des Buches Krummer Hund in Gedichtsform verfasst. Das Gedicht enthält 7 Strophen, die verschiedene Szenen beschreiben, wie zum Beispiel Ozis Tod, Veners Party oder einige von Daniels Anfälle. Dazu haben wir auch ein Plakat gebastelt. Auf dem Plakat werden die Hauptfiguren vorgestellt und auch ein Buch mit dem Gedicht und verschiedene Fotos.
Bevor wir euch verraten, wer gewonnen hat, wollten wir von der Lehrerin wissen, wie es ihnen ging, die Auswahl zu treffen. Die Deutschlehrerin Gabriela Bengia sagt:
Mir hat das Siegerprojekt sehr gut gefallen, aber mein Herz schlug höher für die 2 nicht digitalen Produkte. Es gab ein Lookbook und ein Pop-Up-Buch. Das eine war begleitet von einem Gedicht, das andere war auch musikalisch begleitet. Und ich fand es super, wie es den Schülerinnen gelungen ist, die verschiedenen Kunstrichtungen und Kunstformen miteinander zu verbinden.
Und auch der Deutschlehrer Christian Firmer erzählt, wie die Jury zu ihrer Entscheidung gefunden hat.
Wir mussten einen Sieger küren, weil wir einen Sieger haben müssen als Schulsieger, der in die nächste Runde kommt, und es fiel die Auswahl sehr schwer. Wir haben uns letztlich für einen Beitrag entschieden, der von der Vortrag sehr gut gewesen ist. Es war der einzige Beitrag, der auch die Zuhörer mit eingebunden hat. Er wurde sehr lebhaft vorgetragen, sehr selbstsicher, und von daher denke ich, dass wir eine gute Wahl auch gefunden haben für den Schulsieger.
Was meint ihr? Jetzt haben wir es ganz schön spannend gemacht, oder? Die Siegergruppe aus Arad, das ist die Gruppe von Tudor Shendroyu, Tudor Postavianu und Matei Kamenitsa. Natürlich habe ich der Gruppe gratuliert und an Tudor gefragt, was ihre Umsetzung des Jugendbuches war und wie es ihm jetzt damit geht.
Meine Gruppe hat eine elektronische Präsentation vorbereitet, indem wir je 9 Bilder zu einer Figur gezeigt haben, die diese Figur ganz gut und klar darstellen, und wir haben diese Fotos erklärt. Wir sind bestimmt stolz auf unsere Leistung, aber wir müssen unbedingt sagen, dass es ganz viele andere ganz gute Projekte dort waren.
Ich war unten mit den Königen und sie haben mir gefallen. Ich war oben auf dem Meer, denn Dummheit schwimmt bekanntlich oben. Es war alles klar und sonderbar mit mächtig viel Verrat gepaart. Und solange wir zu kaufen sind, bestehe ich aus Gold.
Ich glaube, ich brauche eine Pause. Es ist ein langer Weg nach Hause. Es muss schwierig sein, mich zu verstehen, warum ich mich gut mit Tees verstehe. Ich tendiere dazu, mich gut zu fühlen, wenn ich alte Fotos sehe. Es ist beruhigend zu sehen, wie man älter wird. Da glühen Funken in deinen Augen, wenn ich dich jetzt sehe. Treffen sich die Menschen, die wir nicht mögen, immer noch auf den Terrassen. Ein kleiner Toast auf die Jahre, die sie uns lassen, ohne uns anzufassen, nur weil wir uns gewisse Sachen trauen. Ein langer Weg nach Hause, ich glaube, ich brauche eine Pause. Es muss schwierig sein, mich zu verstehen, warum ich mich gut mit Tees verstehe.
Wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Am Mikrofon verabschiedet sich Emilia.
Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Das ist der perfekte Tag.
Eine weitere Ausgabe der Jugendwelle hören Sie bei Radio Temeswar in 2 Wochen. Nun geben wir Ihnen einige Tipps für Ihre Freizeitgestaltung. Tatjana Sessler hat sich umgehört.
Liebe Hörer, Wochenende ist's wieder. Somit Zeit zum Überlegen, was man wohl unternehmen kann. Die Art Encounter Stiftung in Temeswar lädt alle Kunstliebhaber und nicht nur zur Ausstellung Die Entfaltung der Welt betitelt des rumänischen in Wien lebenden Künstlerduos Anca Benera und Arnold Estefan, Ausstellung, die in Premiere in Temeswar präsentiert wird. Die Ausstellung Anca Beneras und Arnold Estefans Die Entfaltung der Welt führt zu einer tiefgreifenden Sicht über die Ökologie der Beziehung zwischen Natur und Kultur, fordert hiermit die traditionellen Unterschiede zwischen diesen Bereichen zu überdecken. Die Themen, welche die beiden Künstler in den letzten Jahren beschäftigte, sind unter anderem Militarisierung der Natur, Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Sie erforschen daher insbesondere in den Werken der Ausstellung Die Entfaltung der Welt die Rolle der Kunst als Vermittler zwischen der natürlichen und der künstlichen Welt, bieten hiermit ein neues Verständnis der Interaktion zwischen ihnen. Die Ausstellung Die Entfaltung der Welt der beiden Künstler Anca Beneras und Arnold Estefan kann im Isho-Pavillon der Art Encounter Stiftung am Takeonescu Boulevard Nummer 46C von Dienstag bis Samstag von 12 bis 18 Uhr bis am 1. März besucht werden. Mehrere Infos finden Sie auf der Facebook-Seite des Events. Die Temeswarer Nationaloper präsentiert übermorgen Sonntag, den 23. Februar um 18 Uhr und am Montag, den 24. Februar um 19 Uhr die Operette in 3 Akten Ball im Savoy von Paul Abraham nach dem Libretto von Alfred Grünwald und Fritz Löhner-Beda. Die Regie und Choreografie zeichnet Razvan Masilu und die musikalische Leitung Michna Ignat. Am nächsten Freitag, den 28. Februar, bietet die Temeswarer Nationaloper dem Publikum das Ballett in 2 Akten Die Bajadere von Ludwig Minkus nach dem Libretto von Sergei Kudekov. Die musikalische Leitung zeichnet Dejan Savic. Eine faszinierende Fotoausstellung Wintermärchen betitelt des Künstlers Sorin Onishor kann in der Rotonda-Galerie des Temeswarer Kulturhauses in der Miron-Kostin-Straße Nummer 2 besichtigt werden. Der Künstler Sorin Onishor ist bekannt für seine einzigartige Art, durch Fotografie die Seele des rumänischen Dorfes zu verewigen. Die Fotoausstellung Wintermärchen entführt uns in Ecken der Welt, die den zauberhaften Bildern eines Märchens gleichen. Die mit Schnee bedeckten traditionellen Bauernhäuser, die Bauern, die am Feld arbeiten, Kinder mit vom Frost geröteten Wangen erinnern an eine einfache, jedoch sehr gefühlsvolle Welt. Jedes Foto fängt eine bezaubernde Geschichte ein, einen einzigartigen Moment im Leben des Dorfes. Die Fotoausstellung des Künstlers Sorin Onishor, Wintermärchen betitelt, kann in der Rotonda-Galerie des Temeswarer Kulturhauses in der Miron-Kostin-Straße Nummer 2 von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr bis am 7. März besucht werden. Am Mittwoch, den 26. Februar, bietet das Deutsche Staatstheater in Temeswar dem Publikum um 19.30 Uhr im Saal des Deutschen Staatstheaters das Lustspiel Leons und Lena von Georg Büchner. Das Bühnenbild zeichnet Helmut Stürmer, die Kostüme Ioana Popescu und die Regie Niki Wolz. Mehrere Infos betreffend den Veranstaltungen des Deutschen Staatstheaters in Temeswar finden Sie auf dessen Webseite. Das Temeswarer Publikum und nicht nur ist am Donnerstag, den 27. Februar um 19.30 Uhr im Saal des Temeswarer Nationaltheaters Mihai Eminescu zu einem außergewöhnlichen Musikabend eingeladen. Die Musikshow Ein Seidenschal als Geschenk betitelt, geboten vom berühmten Musiker und Sänger Mircea Baniciu, umfasst die schönsten Lieder seiner Karriere, die vor allem der ewigen Muse der Frau gewidmet sind. Das wären unsere Empfehlungen, liebe Hörer. Was auch immer Sie wählen, genießen Sie das Wochenende, passen Sie auf sich auf. Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit, eine erholsame, aber vor allem eine schöne Zeit.
Presseschau.
Auf der ersten Seite der heutigen Ausgabe der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien lesen wir folgende Titel. Zweiter Ukraine-Krisengipfel, Rumänien diesmal dabei. Koalitionsparteien gehen Wahlallianz ein. AUR-Chef will Demo mit 1 Million Menschen. Und machen die USA Druck für Calin Georgescu? Lokale Themen gibt es auf den Seiten 4, 5 und 6. Darunter Umfunktionierung des Josefstädter Wasserturms in Temeswar bei 65%. Die Arbeiten sollen in wenigen Monaten abgeschlossen werden. 28 Elektrokleinbusse für Schülertransport im Banater Bergland. 15 weitere größere elektrisch betriebene Schulbusse werden erwartet. Und 4-Life-Karawane auf dem Dorf. Die Andacht von Ignaz Bernhard Fischer aus Temeswar können Sie auf Seite 7 lesen. Hinzu kommt der Beitrag Deutsch als Teil europäischer Identität. Zielsetzungen im Gespräch mit Bundestagskandidat Dr. Bernd Fabricius. Kulturbeiträge finden Sie auf den Seiten 8 und 9. Unter anderem ein literarischer Stern für die Ewigkeit, 175 Jahre seit dem Ableben des Dichters Nikolaus Lenau, geschrieben von Hans Dahmer. Bildung und Kultur wird in Temeswar für blinde und sehbehinderte Menschen gefördert. Mehr dazu lesen Sie im Artikel auf Seite 10. Auf Seite 11 gibt es dann Tipps zum Gehölzschnitt, bevor es zu warm wird. Bleiben Sie gut informiert. Vielen Dank, dass Sie auch diesmal dabei waren. Wir sind täglich für Sie da. Morgen mit der Musikbox und am Sonntag mit der Andacht und der bunten Mischung, diesmal im Zeichen des Faschings. Ich bin Hannelore Neurohr, auf Wiederhören, bis bald.
Die große Liebe, seien wir mal ehrlich, solche Worte sind total gefährlich. Verliebt, verloren, was heißt das schon? Nochmal von vorn. War auf der Suche, war wie besessen. Und glaub mir ehrlich, ich wollte dich vergessen. Verliebt, verloren, was heißt das schon? Nochmal von vorn. Und wenn's heute Chancen gibt, haben wir sie verdient. Ganz egal, was ich mach, ich hab dich immer geliebt. In meinem Herzen gibt es keine Option. Dieses Ding zwischen uns ist wie Gravitation. Sind uns so ähnlich und grundverschieden. Ich würd mich immer noch mal in dich verlieben. Verliebt, verloren, was heißt nochmal von vorn. Und wenn's heute Chancen gibt, haben wir sie verdient. Ganz egal, was ich mach, ich hab dich immer geliebt. In meinem Herzen gibt es keine Option. Dieses Ding zwischen uns ist wie Gravitation. Und wenn
Chancen gibt, haben wir sie verdient. Ganz egal, was ich mache, ich hab dich immer geliebt. In meinem Herzen gibt es keine Option. Dieses Ding zwischen uns ist wie Gravitation. Denkst du, mir reicht nur die Erinnerung? Wärst du vielleicht gerade lieber bei mir? Und wenn's heute Chancen gibt, haben wir sie verdient. Ganz egal, was ich mache, ich hab dich immer geliebt. In meinem Herzen gibt es keine Option. Dieses Ding zwischen uns ist wie Gravitation. Und wenn's heute Chancen gibt, haben wir sie verdient. Ganz egal, was ich mache, ich hab dich immer geliebt. In meinem Herzen gibt es keine Option. Dieses Ding zwischen uns ist wie Gravitation. Wenn's heute Chancen gibt, haben wir sie verdient. Ganz egal, was ich mache, ich hab dich immer geliebt. Gibt es keine Option, dieses Ding zwischen uns ist wie Gravitation.